Und jetzt möchten wir auch einsteigen in das Thema. Ich habe ein simples, aber kein leichtes Thema mitgebracht. Und ich nenne es Vorsicht, Hochspannung. Dein Leben als Christ zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ihr habt es gerade an dem kleinen biografischen Abriss mitgekriegt. Ich bin schon eine Weile unterwegs mit Jesus. Und vielleicht trifft das auch auf einen Großteil von den Leuten zu, die hier gerade sitzen. Und so wird man ja geprägt über die Jahre hinweg. Man ist mit seiner Bibel unterwegs, man ist mit Jesus am Start. Und dann kommt man auf so Bibelverse immer wieder, wie zum Beispiel die Früchte des Geistes, wie sie beschrieben werden im Galaterbrief 5, Vers 22. Ich hangel mich heute an so ein paar Briefen und Schriften entlang, die dem guten alten Apostel Paulus zugeordnet werden. Und da schreibt er in diesem Vers, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und ich denke mir, Mensch, ich zähle nochmal nach, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon mit dem Heiligen Geist unterwegs und wie sieht es so um die Früchte aus in meinem Leben? Also kann ich da hinter jedes dieser Worte einen Haken machen? Schwierig. Wenn es hier eine Person gibt, die sagt, Mensch, das beschreibt mich eigentlich ziemlich gut, da könnte ich überall einen Haken hintermachen. Ich bin voller Liebe, ich bin freudig, friedvoll, geduldig. Und das ist alles schon umgesetzt bei mir, dann bitte komm nachher auf mich zu und verrat mir das Geheimnis. Ich habe es in all den Jahren noch nicht entdeckt. Ich stelle immer wieder fest, ich bin immer noch ganz schön unvollkommen und das löst manchmal eine ganz schöne Spannung bei mir aus. Wir hangeln uns so ein bisschen von Sonntag zu Sonntag, inspirierende Botschaften. Letzten Sonntag haben wir von Grit gehört, welche kraftvollen Worte Jesus ausspricht im Markus-Evangelium, was er uns zutraut als seinen Nachfolger. Er sagt, Mensch, ihr werdet Kranken die Hände auflegen, sie werden gesund. Dämonen austreiben, ihr werdet in neuen Sprachen reden. Und die Bibel ist noch proppevoll von weiteren Checklisten, nenne ich es mal, wie ein erwachsener, reifer Christ so aussehen könnte. Und das beißt sich manchmal ganz schön mit der Realität, jedenfalls bei mir. Und gepaart mit diesen ganzen Verheißungen wird man dann, also ich jedenfalls, um in der Ich-Botschaft zu sprechen, recht kreativ zu sagen, warum das bei mir aber leider nicht stattfinden kann. Warum bei mir vielleicht diese Veränderung jetzt noch nicht so ist. Warum ich noch nicht erlebe, dass jetzt ich eine Hand ausstrecke und Menschen werden gesund. Und erst werden es kreative Ausreden, später wird es dann ein bisschen Resignation. Man gibt sich mit dem zufrieden, so ein bisschen dieses Düt-Düt-Düt-Düt. Wir hangeln uns ein bisschen von Seminar zu Podcast zu Konferenz und denken, naja gut, wird schon irgendwie. Durchhalten ist die Devise, Jesus kommt bald. Aber ich darf dir auch heute nochmal neu versprechen und in Erinnerung rufen, Jesus möchte, dass du ein erfülltes und ein reiches Leben lebst. Und um diese Spannung ein bisschen aufzulösen, darum soll es heute gehen. Wir tauchen ein in den nächsten Brief, auch Paulus zugeordnet, den Epheserbrief. In der Harburg-Gemeinde haben wir das dieses Jahr als roten Faden einmal von Anfang bis Ende durch den Epheserbrief zu gehen, predigtmäßig. Einmal durch das ganze Jahr. Es ist Mitte April und wir sind gerade mal bei Ende Kapitel 2. Dieser Brief ist wirklich prall gefüllt mit guten Einsichten, mit wichtigen Erkenntnissen über die Identität als Kind Gottes, über ja, das Leben als Nachfolger. Und deshalb gehen wir auch heute da rein in das vierte Kapitel, Verse 21 bis 24. Dort wird diese Spannung nochmal deutlich. Was Jesus wirklich von euch erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja schließlich gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und innerlich ganz neu ausrichten. Dann in Vers 24, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, no pressure, jeder, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ja, okay, Das ist meine Ansage. Also erstmal hören wir von der von dem Wording altes Leben, neues Leben. Was ist damit gemeint? Der entscheidende Wendepunkt zwischen altem Leben und neuem Leben ist der Zeitpunkt, wo du sagst, ich erkenne an, dass Jesus nicht nur irgendein Typ war, der über die Welt gelaufen ist, sondern dass er Sohn Gottes ist. Ich erkenne auch an, dass er gestorben ist und nicht tot geblieben ist, sondern den Tod überwunden hat, indem er wieder auferstanden ist. Und dadurch darf ich in Beziehung mit Gott treten, durch dieses Glaubensbekenntnis. Das ist der Knackpunkt zwischen altem Leben und neuem Leben. Das heißt nicht, mit dem Glaubensbekenntnis, wenn du dich als Klempner bekehrst, dann musst du danach umlernen auf Elektriker oder sowas. Das ist damit nicht gemeint, sondern es heißt, die Macht der Sünde klebt nicht mehr an dir fest. Ohne dieses Glaubensbekenntnis ist es so, wenn du Verhalten an den Tag legst, was dem widerspricht, was Gottes Wesen ist, nämlich pure Liebe, pure Heiligkeit, dann hast du das Problem auf deiner Seite. Denn dann kannst du machen und tun, was du willst, du wirst nicht vor Gott bestehen können. Mit dem Glaubensbekenntnis sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ist diese Macht nicht weggepustet, aber es haftet nicht mehr an dir. Du bist gerecht gemacht vor Gott. Und das ist eine Wahrheit, die müssen wir uns auch als langjährige Nachfolger Jesu immer wieder bewusst machen. Deshalb feiern wir unter anderem auch Abendmahl, um sich genau da nochmal Zeit zu nehmen, zu sagen, das ist ja mal ein Hammergeschenk. Wir kommen auch nochmal drauf zurück, weil ich finde, diese frohe Botschaft kann man nicht oft genug wiederholen. Jetzt sagt aber Paulus ja diesen Satz, also jeder soll erkennen, dass ihr auch ein Leben lebt, was Gott gefällt. Und da sind wir wieder bei unserem Spannungsfeld. Man kann das betiteln mit der Spannung zwischen Stand und Zustand. Im ersten Teil vom Epheserbrief wird ganz deutlich, durch dieses Bekenntnis sind wir Kinder Gottes. Und es wäre ja zu schön, wenn mit diesem Bekenntnis auf einmal Disney reinkickt, Funken sprühen und aus dem Biest ein Prinz wird und wir unfehlbare Menschen sind. Ja? Dann trällern wir gemeinsam noch Let It Go und dann sind wir frei, heilig und können hinter all das einen Haken machen, was im Galaterbrief steht. Das wäre tippitopp, entspricht nicht der Realität, also meiner Erfahrung nach. Auch hier bin ich für Erfahrungsaustausch offen, wenn es woanders anders aussieht. In dieses Spannungsfeld kommen dann auch Themen rein, große Schlagwörter wie Glaube und Werke, Gnade und Gesetz. Ja, wie hält man das aus? Die Bibel spricht immer von beiden. Sie sagt, nur durch Glaube seid ihr gerecht. Dann heißt es aber wieder woanders, ja, ein Glaube ohne Werke ist tot. Okay, da muss man erstmal schlucken und sagen, na denn, wie halte ich das jetzt aus? Und ich werde garantiert nicht in den nächsten 5 Minuten einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen geben können. Aber ich kann dir sagen, dass dieses beides dich nicht zerreißen muss innerlich, sondern dass man es zusammenpacken kann. Und ich glaube, einen wichtigen Schlüssel will ich dir dann doch mit an die Hand geben, der mir auf jeden Fall wichtig wurde auf meiner Reise bisher. Wir gehen nochmal darauf ein, allein aus Gnade sind wir gerettet. Und kommen in den Römerbrief 4, Verse 4 bis 5. Dort steht, es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Ja, es ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Ja? In seinem Königreich ist alles, kennt vielleicht der eine oder andere. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Da sind wir wieder bei dieser Basis Gnade. Und auf dieser Basis treffen wir uns als Glaubensgeschwister weltweit. Das bedeutet, mit dem Glaubensbekenntnis passiert kein Disney-Moment zwingenderweise, ja, Manchmal hören wir von diesen Zeugnissen und die machen das dann deutlich zwischen alten und neuen Leben. Wenn jemand hier steht und sagt, ja, Drogen war ein Thema, Waffen war ein Thema, ich war im Knast, dort hatte ich die Jesus begegnen, ab da bin ich ein neuer Mensch, dann können wir das einordnen. Kommt allerdings Max Mustermann oder Mirjam Musterfrau vorbei und sagt, naja, ich bin christlich erzogen worden, also mit 8 bin ich dann in die Kinderkirche, dann bin ich zur Jugend gegangen, da habe ich mich mit 14 habe ich mich hier taufen lassen, ich folge Jesus nach, habe ein solides Leben. Was ist denn da jetzt das alte Leben, was da abgeworfen werden muss? Auch eine Mirjam Musterfrau und ein Max Mustermann sind gnadenbedürftig. Und an dieser Basis treffen sich alle. Und von dieser Basis aus, und hier kommt die Schlüssel, geht jeder einen individuellen Lernweg. Und um dieses Spannungsfeld jetzt zusammenzubringen mit einem wunderschönen Bild aus der Werbung, was der ein oder andere vielleicht kennen mag, bringen wir Stand und Zustand zusammen, indem wir unter Zustand nicht mehr schreiben, unvollkommener Mensch, sondern lernender Mensch. Ich finde es eine der wesentlichen Kernkompetenzen, lernend zu bleiben, sich verändern zu lassen und den Willen dafür nicht aufzugeben. Nicht irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss mit dem Lernen, ich habe mir hier meine Routinen angeeignet, so wird es sein, ich werde mich nicht mehr ändern. Dann hast nicht nur du ein Problem, sondern in der Regel auch dein ganzes Umfeld. Denn das macht dann einen zu einem wirklich nicht sehr sympathischen Mitbürger. Aber auch für dich ist wiederum die Gnade da. Aber die Empfehlung ist, offen bleiben für Veränderungen, lernen. Auf diesem Weg zu lernen, lernen wir einmal Gott immer mehr kennen. Ja? In unserer Biografie, jeder hat von uns so eine Gottesvorstellung entwickelt. Und da ist erstmal gar nicht mit richtig und falsch zu hantieren und zu sagen, das stimmt aber nicht und dann die Keule rausholen, sondern jeder erlebt Gott auf seine Art und Weise und mit diesem Glaubensbekenntnis bist du Teil der gesamten Familie. Das heißt, du hast andere, genauso fehlbare Menschen um dich herum, die dich auf diesem Weg begleiten. Und das bedeutet Familienleben mit allen Höhen und Tiefen. Ich muss es mal so aussprechen, es ist nicht alles Zuckerschlecken. Und vielleicht bist du ganz am Anfang so noch, und das brauchen wir auch, diese Inspiration miteinander von denjenigen, die gerade frisch dabei sind, die sagen so, Jesus alone, und die können gar nicht von sich halten und mehr, bam, 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 die erzählen allen, was sie gerade erlebt haben. Das brauchen wir genauso wie diejenigen, die lange dabei sind, die schon vielleicht fester im Leben stehen, die schon Erkenntnisse gesammelt haben und sich da gegenseitig zu inspirieren. Das ist unser gemeinsamer Lernweg. Und dabei zählt, sich nicht gegenseitig zu verurteilen. Denn wir alle stehen da auf unterschiedlichen Ebenen auf unserem Weg. Für die einen ist es gerade einfach das Thema, vielleicht mit der Frage umzugehen, ja, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Warum sind die Tagesthemen mit dem gefüllt, was da gefüllt ist? Für die anderen ist es vielleicht gerade das Thema, anderen zu vergeben. Ja, und wenn jetzt Person A auf Person B trifft und sagt, ja, also das ist gerade das Allerwichtigste, dass wir mal lernen, dieser Frage auf den Grund zu gehen, dann muss das nicht heißen, dass das jetzt auch gerade aktuell für Person B notwendig ist. Ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe den absoluten Luxus und bin sehr dankbar dafür, mir schon Gedanken darüber machen zu dürfen, was ich so esse und zu mir nehme. Ja? Also das ist ein absoluter Luxus. Und in diesem Zuge bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich verzichte auf tierische Produkte. Ich esse vegan. So, das finde ich auch irgendwie, ist eine gute Geschichte, kommt für mich harmonisch hinein mit dem Glaubensbekenntnis, weil es sich für mich ganz persönlich dann beißt, wenn ich sage, am Morgen schön die Hände preisen, am Mittag dann Kotelett verspeisen und so, das passt irgendwie für mich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass andere genau auch auf dem Weg sein müssen. Und wenn ich jetzt die Keule schwinge und sage, so das ist es, dann bin ich ganz weit weg bei irgendeinem speziellen Thema und weit weg von der Gnadenbasis. Und zu sagen, wir müssen zuhören lernen, erstmal den anderen fragen, wo bist du gerade unterwegs? Was lernst du? Und das ist der erste praktische Schritt, um diese Spannung aufzulösen. Es beginnt mit der Haltung, einen aufrichtigen Wunsch zu haben, nicht aufzuhören, lernen zu wollen, mich und mein Handeln zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen. Sobald ich auf eine Person treffe, wo ich merke, die möchte lernen, die möchte wachsen, dann ist das für mich schon mal eine ganz gute Basis, miteinander auszukommen und zu sagen, okay, dann lass uns das doch tun, gemeinsam als Gottes Familie. Der zweite Schritt ist, und da könnte der ein oder andere wieder Angstschweiß bekommen, ich etabliere gute Gewohnheiten. Uiuiui, sind wir jetzt wieder bei dem Thema von vorhin? Kommt wieder der Druck und dieses unangenehme Gefühl, ja, ich müsste doch meine stille Zeit, wie es heißt, mal ausweiten auf eine Stunde. Ich müsste mehr in der Bibel lesen. Ich müsste. Ich möchte ganz klein anfangen. Wenn du dir zur Gewohnheit machen könntest, über deine Gewohnheiten zu sprechen, dann ist schon mal ein ganz guter, wichtiger Schritt getan. Denn dann kannst du mit anderen sprechen und sagen, hey, ich sehe, du hast gute Gewohnheiten entwickelt in deinem Leben als Nachfolger Jesu. Erzähl mir davon. Und ich erzähle dir, wo ich schon gute Gewohnheiten entwickelt habe und was ich vielleicht gerne entwickeln möchte. Das ist ein solches Privileg, uns hier so frei treffen zu dürfen, Kleingruppen zu haben, Versammlung zu haben, um genau diesen Weg gemeinsam bestreiten zu können. Bleib offen dafür. Und der letzte praktische Tipp, da nutze ich ein Zitat von dir, Johannes. Und das habe ich irgendwo mal gelesen. Es ist sehr schön, auf Menschen zu treffen, die man sonst nur zitiert. Du hast irgendwann mal geschrieben, dass unser Ziel ist, ein Leben in natürlicher Geistlichkeit und geistlicher Natürlichkeit zu leben. Und wenn man das so ein bisschen sacken lässt, diese sehr schön formulierten Worte, dann heißt das runtergebrochen, natürliche Geistlichkeit, Gott hört mich und ich höre ihn, mitten im Alltag, zwischen im Stau stehen, Rechnung begleichen, zur Arbeit fahren, die Kinder versorgen, hier noch irgendwas erledigen, merke ich, Gott ist da, er arbeitet an mir. Es ist ganz natürlich, dass ich mit Jesus unterwegs bin in meinem Alltag und er formt mich, er führt mich, der Heilige Geist lenkt mich mitten durch den Alltag hindurch. Natürliche Geistlichkeit. Und das andere, geistliche Natürlichkeit, mir geht die Bodenhaftung nicht verloren. Um das mal ganz norddeutsch zu sagen. Ja, sogar in charismatischen Kreisen, ja, sind wir nicht auf spirituelle Momente angewiesen und auf Emotionen, sondern wir merken, wir können authentisch unseren Glauben leben. Mit Jesus an unserer Seite. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube zu 100% daran, dass spontane Freisetzungen möglich sind. Ich glaube daran und ich habe es gesehen und die Liste ist lang, wo ich erleben durfte, Heilung geschieht. Ich war auf Konferenzen, da sind Dämonen ausgetrieben worden. Ja, das ist alles der Fall. Und das sind wichtige und gute Momente und da wird uns wieder klar, welche Größe unser Gott hat und wie mächtig er ist. Aber ich will dir sagen, das kraftvollste Handeln des Heiligen Geistes mache ich inzwischen daran fest, wenn mir jemand mit so einer mehr oder weniger verkorksten Biografie und mit einem verkorksten Charakter entgegenkommt und ich sehe, dass die Liebe Gottes ihn befähigt, demütig und dankbar anzuerkennen, dass er jetzt selber liebevoll und freundlich und mit den Attributen aus Galater 5,22 unterwegs sein kann. Dann merke ich, yes, der Heilige Geist ist wirklich am Wirken. Wenn aus verkorkster Biografie stabile, gesunde Menschen werden, die offen bleiben zu lernen. Und das ist mein Wunsch für dich und genauso für mich, einmal viele von solchen Personen zu treffen, die uns inspirieren und selber zu solchen zu werden. In so einem Anflug von Poesie habe ich das Ganze mal in einem Gedicht zusammengefasst, irgendwann letztes Jahr. Habe das auch schon mal ein, zweimal vorgetragen in Gemeinden. Und das fasst so ein bisschen zusammen, was ich gerade erzählt habe. Und ihr könnt ja einfach mal reinhorchen. Ich habe es genannt, ein Christ, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Woran misst man einen Christ? Daran, dass er voller Liebe ist, dass er wandelt rein und heilig und dennoch gar nicht langweilig, Stets ausgeglichen, voll Geduld, frei von Sünde und von Schuld. Hilft den Witwen und den Waisen, statt mit dem Flugzeug rumzureisen. Zahlt den Zehnten aus freien Stücken, baut zu Mensch und Umwelt Brücken. Bringt sich ein in der Gemeinde, hat dabei fast keine Feinde. Kennt die Bibel rauf und runter, ist frühmorgens schon wach und munter. Wenn das tatsächlich der Maßstab ist, woran man einen Christen misst, dann muss ich sagen, wie es ist, ich bin wohl kein sehr guter Christ. Drum nenn mich lieber Nachfolger, unterwegs als Lernender, unvollkommen und doch geliebt, angewiesen, dass man mir vergibt. Demütig muss ich erkennen, ich werde mich wohl noch oft verrennen. Doch steht mein Wunsch auch noch nach Jahren, Jesu Kraft alltäglich zu erfahren. Zu erleben, was er mir verspricht, dass durch mich leuchtet hell sein Licht. Solang Jesus stets mein Kompass bleibt, besteht Hoffnung, die mich antreibt. Eines Tages zu leben als ein solcher Christ, wie er anfänglich beschrieben worden ist. Amen. Wenn du sagst, Mensch, diesen Jesus, den will ich kennenlernen. Ich möchte Teil von Gottes Familie werden. Gott als Vater, die Gemeinde als Geschwister. Ich möchte auf diese Lernreise gehen, die nicht aufhört. Dann lade ich dich ein, dieses einfache Gebet mitzusprechen, was ich jetzt bete. Du kannst es leise für dich tun oder laut, ganz wie du magst. Dass du bewusst betest und sagst, yes, das möchte ich auch. Jesus, ich erkenne an, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist für meine Schuld ans Kreuz gegangen und du bist wieder auferstanden. Und diese Auferstehungskraft möchte auch ich erleben. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte ein Leben in Freiheit leben, als dein Kind. Danke für diese Möglichkeit. Amen. Hinten bei dem wunderschönen rosa-lila leuchtenden LED-Schild Gebet sind Menschen, die gerne mit dir gemeinsam beten möchten. Einmal, wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast und gesagt hast, ja, ich kling mich da mal ein. Ich kann dir sagen, du wirst es nicht bereuen. Genauso mache ich denjenigen Mut, die vielleicht schon länger unterwegs sind mit Jesus und die gemerkt haben, ha, so ein bisschen eingerostet bin ich dann doch auf der einen oder anderen Ecke. So ein paar Sachen, die wünsche ich mir doch schon sehr lange. Dann ist da eine sehr gute Gelegenheit, schon direkt ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch ins gemeinsame Gebet. Und heute, an diesem Sonntag, wieder neu zu erleben, dass Gott real ist, dass er hier ist, dass er wirkt und dass wir diese Kraft seines Heiligen Geistes mit in Anspruch nehmen dürfen, als ein wahnsinnig großes Geschenk, was uns da gemacht würde vom Schöpfer des Himmels, der pure Liebe für dich und für mich empfindet, egal wie verkorkst wir manchmal sind. Amen.